Liebe Gemeinde, wer sind wir eigentlich? Warum gibt es uns? Wozu sind wir da? Was machen wir eigentlich? Wir sind Gemeinde. Aber was bedeutet es eigentlich, Gemeinde zu sein? Seit den 80er Jahren gibt es uns hier in Perlach. Wenn man schon so lange dabei ist, kann es passieren, dass man betriebsblind wird. Vieles ist zur Gewohnheit geworden und je mehr sich diese Gewohnheit einprägt, desto größer ist die Gefahr, dass ich mich mit dem Gewohnten zufrieden gebe. Ich komme gar nicht mehr auf die Idee zu fragen, wer sind wir eigentlich, warum gibt es uns, wozu sind wir da, was machen wir als Gemeinde? Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir unser Selbstverständnis als Gemeinde überprüfen. Was Gemeinde ist und welchen Auftrag sie hat, hat Petrus in seinem ersten Brief an die Gemeinden in Kleinasien geschrieben. Wir haben den Text eingeblendet, ich lese aus der Schlachtübersetzung 2000. Da schreibt Petrus, so lasst ihr euch auch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Petrus vergleicht die Gemeinde mit einem Bauwerk, einem Haus, das gebaut werden soll. Wir sehen gleich, dass das, was da gebaut werden soll, etwas ganz Besonderes ist. Da ist von einem kostbaren Eckstein die Rede mit ganz besonderen Eigenschaften. Auch die Art und Weise, wie das Haus beschrieben ist und beschrieben wird und wozu es dienen soll, zeigt, dass hier etwas ganz Herausragendes gebaut werden soll. Wenn wir so an unseren Gemeindealltag denken, an unsere gewohnten Abläufe, ist uns da überhaupt noch klar, was wir eigentlich sind? Wir sind etwas ganz Besonderes, etwas Einzigartiges. Und wir haben einen ganz besonderen Auftrag von Gott. Ich habe die Predigt in 4 Abschnitte gegliedert. Erstens, wer ist Bauherr? Zweitens, was wird gebaut? Drittens, womit wird gebaut? Und viertens, wozu wird gebaut? Erstens, wer ist Bauherr? Ein Haus braucht einen Bauherrn. Steine können sich nicht von selbst zusammenfügen. Das gilt auch für die lebendigen Steine. Menschen können sich zwar zusammenschließen, aber damit entsteht noch keine Gemeinde. Auch eine Gemeinde braucht einen Bauherrn. Deswegen schreibt Petrus, lasst euch als lebendige Steine aufbauen. Wer ist der Bauherr? Eindeutig Jesus selbst. Er sagt von sich an anderer Stelle im Matthäusevangelium Kapitel 16, Vers 18, ich will meine Gemeinde bauen. Die Gemeinde ist sein Eigentum. Jesus ist Herr der gesamten Schöpfung, aber der Eigentumsbegriff, den er in Bezug auf die Gemeinde verwendet, ist einzigartig. Er wird für nichts anderes in seiner Schöpfung verwendet. Auch das zeigt die besondere Beziehung von Jesus zu seiner Gemeinde. Jesus baut seine Gemeinde. Welche Gaben und Begabungen in einer Gemeinde vorhanden sind, ist kein Zufall. Jesus möchte eine Gemeinde gebrauchen zu dem Zweck, zu dem er sie vorgesehen hat. Dazu rüstet er die Gemeinde entsprechend aus. Jede menschliche Planung, die nicht nach Jesu Führung fragt, die nicht danach fragt, wie Jesus die Gemeinde gebrauchen möchte, ist untauglich. Jesus ist Herr der Gemeinde. Er bestimmt, wie Gemeinde gebaut und gestaltet wird. Eine Gemeindeleitung, die nicht immer wieder nach Jesu Plan fragt, kann allenfalls Stückwerk erreichen. Auf Dauer führt das zur Schwächung der gesamten Gemeinde, weil Gottes Segen fehlt. Wie kann ein geistliches Haus mit menschlicher Kraft gebaut werden? Wie jeder gute Bauherr hat Jesus einen Bauplan, einen Plan für seine Gemeinde. Gottes Wesen und Wirken soll der Welt offenbart werden. Was geschieht, wenn Menschen durch die Beziehung zu Gott verändert werden? Wenn sie nicht mehr selbst Herr in ihrem Leben sind, sondern sich der Führung Gottes anvertrauen? Wie die Liebe Gottes Menschen und ihre Beziehungen verändern kann? Im Alten Testament hatte das Volk Israel diese Aufgabe. Jetzt ist die Gemeinde das Schaufenster Gottes für die Welt. Punkt 2. Was soll gebaut werden? Sie sollen sich, schreibt Petrus, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum aufbauen lassen. Petrus wählt hier Begriffe aus dem Alten Testament in Bezug auf den Tempel. Der Tempel war im Alten Testament der Ort der Begegnung mit Gott, der Offenbarung, der Verehrung und des Dienstes. Im Tempel hatten die Priester die Weisungen Gottes verkündet, ihn geehrt und ihm gedient. Die Priesterschaft war Gott am nächsten. Sie hatte im Volk eine ganz besondere und ehrenvolle Stellung. Die Priester waren die Mittler zwischen Gott und dem Volk Israel. Petrus spricht aber von einem geistlichen Haus. Es geht also nicht mehr um ein Gebilde aus Steinen und Mörtel. Wo Jesus regiert, herrschen geistliche Dimensionen. Jesus sagt zu Nikodemus im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 3, nur wer von Neuem geboren wird, kann das Reich Gottes sehen. Und im Römerbrief Kapitel 14, Vers 17 heißt es, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Wo Gottes Wille geschieht, da ist das Reich Gottes. Eine noch viel größere Nähe zu Gott als die alttestamentliche Priesterschaft, eine noch engere Beziehung zu Gott, hat jetzt die Gemeinde. Später beschreibt Petrus die lebendigen Steine als auserwähltes Geschlecht, als königliches Priestertum, heiliges Volk, Volk des Eigentums. Diese Begriffe haben die Stellung des Volkes Israel zu Gott charakterisiert im Alten Testament. Eine solche einzigartige, herausragende Stellung zu Gott hat jetzt die Gemeinde. Drittens, womit wird gebaut? Mit lebendigen Steinen, mit Menschen. Lebendig bedeutet aber noch mehr. Wer durch Jesus das ewige Leben gewonnen hat, ist ein lebendiger Stein. Lebendig, weil er den Heiligen Geist empfangen hat. Trotzdem sind Menschen mit all ihren Fehlern und Schwächen nicht das beste Baumaterial. Und doch bedient sich Jesus dieses Materials. Jesus könnte sich auch ohne die Gemeinde verherrlichen, aber es geht ihm gerade um die Menschen. Er möchte sie mit dem Vater versöhnen. Für jeden Einzelnen hat er seinen Heilsplan anzubieten und möchte nicht an ihnen vorbeiregieren. Gerade an den Menschen will er der Welt zeigen, welche Veränderungen möglich sind, wenn Menschen seinen Willen tun, wie gesagt, als Schaufenster der Gemeinde für die Welt. Steine allein reichen aber nicht. Jeder Bau braucht ein sicheres Fundament. Früher hatten die Häuser Ecksteine. Ein Eckstein ist ein Grundstein an jeder Ecke eines Hauses, der im rechten Winkel zwei Mauern zusammenbringt und trägt. Petrus spricht von einem solchen Eckstein, der bereits im Alten Testament erwähnt ist. Zitat: So siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Petrus nennt Jesus nicht ausdrücklich, aber es ist klar, dass Jesus damit gemeint ist. Was macht diesen Eckstein so kostbar? An ihm scheiden sich die Geister. An ihm entscheiden sich Schicksale. An Jesus entscheidet sich das ganze weitere Leben. Jesus möchte, dass unser Leben gelingt. Deshalb möchte er zur Grundlage unseres Lebens werden. Wenn ich mich von ihm als meinem Herrn leiten lasse, werde ich nicht zu Schanden werden, wie Petrus schreibt. Aber ich habe die freie Auswahl, ob ich dieser frohen Botschaft glaube und für mich annehme oder ob ich Jesus als Fundament meines Lebens verwerfe, weil ich auf eigene Fundamente baue. Wer an Jesus glaubt, dessen Leben wird gelingen. Wer ihn verwirft, für den wird er zum Stein des Anstoßes, über den er fallen wird. Und so wie sich für die einen das ewige Leben ergibt, so folgenschwer wird der Fall derer sein, die ihn verworfen haben. So kostbar der Eckstein Jesus für das Leben jedes Einzelnen ist, so kostbar ist er auch für die Gemeinde. Jesus ist nicht nur Eigentümer, sondern auch Fundament der Gemeinde. Er gibt den Steinen Halt und Ausrichtung, genau wie Ecksteine an den vier Ecken eines Hauses. So kann der Bau wachsen. Jesus ist die Grundlage, der Maßstab und das Ziel für den Bau der Gemeinde. Wo Jesus nicht mehr im Mittelpunkt steht, bekommt die Gemeinde Schwierigkeiten. Wenn am Plan des Bauherrn vorbeigebaut wird, entstehen Bauruinen. Gemeinden, in denen Jesus nur noch Traditionsobjekt oder Lippenbekenntnis ist, in denen ihre Mitglieder um Macht und Einfluss kämpfen und Ähnliches, ja, das war ein Beispiel für Bauruinen. Petrus fordert auf, sich aufbauen zu lassen. Das zeigt, dass die Gemeinde immer im Wachstum ist. Der Eckstein Jesus Christus gibt den Halt und die Ausrichtung für die Steine. Für die Steine selbst ist es Aufgabe, sich in den Bau einfügen zu lassen. Lasst euch aufbauen, heißt es. Wie bei richtigen Steinen passt nicht jeder Stein in jede Lücke. Da gibt es Steine, die mehr tragen müssen und andere, die weniger tragen. Aber fast alle Steine werden getragen und tragen wieder andere. Hier zeigt sich, wie wichtig die Steine füreinander sind und wie viel Verantwortung einer für den anderen trägt. Wo ein Stein fehlt, bricht ein anderer weg. Reicht gerade der Weg, den er tragen sollte. Außerdem entsteht ein Loch in der Wand und der Bau nimmt Schaden. Jesus als Bauherr hat sich das Material für seinen Bau genau ausgesucht. Je nachdem, was er mit den unterschiedlichen Gemeinden vorhat, so begabt er auch deren Mitglieder. Aufgabe der Steine ist es nur noch, sich zeigen zu lassen, wo sie benötigt werden, wo sie sich einbauen lassen sollen. Ich möchte jeden ermutigen, seine Gaben zu erkennen. Das ist meist nicht schwierig. In der Gemeinde werden ja nicht irgendwelche außergewöhnlichen Aufgaben verlangt. Im Gegenteil, wo ich in meinem Leben ohnehin schon meine Begabung entdeckt habe, kann ich sie meist auch in der Gemeinde einbringen. Es müssen keine besonderen Dinge sein. Das kann Zeit sein, die ich anderen zur Verfügung stelle, oder ein offenes Ohr, das ich für jemanden habe. Wenn ich wirklich nicht weiß, wo meine Gaben liegen, kann ich auch andere danach fragen. Geschwister haben meistens einen guten Blick dafür, oder ich kann einen Gabentest machen. Wenn Jesus mich gebrauchen möchte, warum sollte er mir dann nicht zeigen, wo er mich gebrauchen möchte? Und er lässt auf seiner Baustelle kein Baumaterial ungenützt herumliegen. Jeder, den Jesus in seine Gemeinde holt, ist ihm wichtig. Und er hat eine Aufgabe, die zu ihm passt. Es gibt doch auch das Bild von der Gemeinde als Leib Christi, wo er das Haupt ist. Wie im menschlichen Leib kommt es auf jedes einzelne Organ, auf jedes Glied an. Jedes ist wichtig, jeder Körperteil ist wichtig. Manchmal ist es auch schwer, die nötige Zeit zu finden, sich frei zu machen, woanders Abstriche zu machen, um Zeit zu haben. Vor Jesus zu bringen, könnte vielleicht helfen, um Klarheit zu bekommen, wie man die Prioritäten setzen kann und soll. Jeder Dienst sollte Freude machen. Pflichtbewusstsein und Treue zu Jesus ist gut, aber wenn es der einzige Antrieb ist, kann ich eigentlich nicht dazu raten. Früher oder später ist die Kraft weg und es wird zur Qual. Ein guter Antrieb ist eine freudige Beziehung zu Jesus. Wir wissen doch, verliebte Menschen tun gern etwas füreinander. Habt ihr das Bild vom Weinstock und den Reben vor Augen? Wer so eng und dauerhaft mit Jesus verbunden ist, wie die Rebe mit dem Weinstock, der bringt viel Frucht. So heißt es im Johannesevangelium Kapitel 15, Verse 1 bis 8. Furcht vor Verbindlichkeit sollte niemand haben müssen. Manchmal ist sie sogar begründet, wenn ich von einer einmal gegebenen Zusage nicht mehr loskomme. Solch ein Missbrauch von Begabungen muss aber in der Gemeinde verhindert werden. Manchmal fehlt auch der Mut, Aufgaben zu bewältigen. Ich darf aber wissen, wenn Jesus mich wirklich für eine Aufgabe begabt, wird er mir auch die nötige Kraft geben. Lasst uns nie vergessen, wir bauen nicht aus eigener Kraft. Wir lassen uns von Jesus aufbauen. Er ist der Bauherr seiner Gemeinde. Entscheidend ist, dass ich weiß, ich bin wichtig im Reich Gottes. Es ist ein ganz besonderes Vorrecht, zu seiner heiligen Priesterschaft zu gehören. Jesus hat mich nicht ohne Plan in seine Gemeinde geholt. Er hat für mich eine ganz bestimmte Aufgabe, die ich am besten erfüllen kann. Ohne meinen Dienst entsteht eine Lücke, die andere nicht ohne weiteres ausfüllen können. Ein Gemeindebau, der auf wackeligen Füßen steht, weil die Wände dazwischen fehlen, kann seine Aufgabe wirklich nicht richtig erfüllen. Irgendwann einmal werden dann auch noch die letzten Säulen zusammenbrechen, weil sie das Dach einfach nicht mehr tragen können. Aber selbst wenn sich alle Steine auferbauen lassen, kann der Bau leiden, weil das Baumaterial mangelhaft ist. Da will ein Stein den anderen nicht tragen oder es passen zwei partout nicht zusammen. Oder dem anderen geht der Bau nicht schnell genug. Dann ist der Bauherr gefragt. Mit der Kraft seines Heiligen Geistes kann er vieles wieder in Ordnung bringen. Die Früchte des Geistes sind Sanftmut, Geduld, Liebe, insbesondere Geschwisterliebe. Wenn nun der Bau steht, wozu ist er dann nütze? Viertens, wozu wird gebaut? Man könnte sich fragen, ich habe mich zu Jesus bekehrt und lebe treu in der Nachfolge. Mit meinen Glaubensgeschwistern treffe ich mich zum Gottesdienst, vielleicht zur Bibelstunde oder zum Hauskreis. Welche Aufgabe sollte die Gemeinde denn sonst noch haben? Mit anderen Worten, ist die Gemeinde mehr als ein Zusammenschluss Gleichgesinnter, die gemeinsam das tun, was sie auch einzeln tun könnten? Ja, ihr Auftrag ist auf Aufgaben gerichtet, die Einzelne kaum allein ausführen können. Wir haben vorhin schon gehört, dass die Gemeinde zur Priesterschaft für die Welt geworden ist. Ihre Aufgabe ist es, Gott zu verherrlichen. Petrus schreibt von geistlichen Opfern, die die Gemeinde darbringen soll. Bei einem Opfer, das wissen wir, muss immer etwas sterben. Was also muss beim Opfer der Gemeinde sterben? Es ist das eigene Ego. Die Gemeinde hat Jesus als ihren Herrn angenommen und tut treu seinen Willen. Nicht mehr der eigene Wille zählt, sondern der Wille Jesu. Und das verändert Menschen. Rücksichtslose Egoisten entdecken die Nächstenliebe. Schwache erhalten Stärkung, Verwundete werden geheilt. Hoffnungslose erhalten neue Hoffnung. Und auch der Umgang miteinander ist ein anderer. Nicht Herrschsucht, Eifersucht und Lüge regieren, sondern Geschwisterliebe. Am Schaufenster der Gemeinde kann die Welt staunend erkennen, was geschieht, wenn Jesus Herr sein darf. Ich habe hier sicher eine Idealgemeinde beschrieben. Denn es ist nicht immer ganz so einfach, sich nicht mehr selbst Herr in seinem Leben sein zu sein, sondern Jesus bestimmen zu lassen. Aber Jesus lässt uns dabei nicht allein bei diesem Veränderungswandelungsprozess. Er selbst ist es, der uns durch seinen Heiligen Geist dazu befähigen kann und befähigen wird, das menschliche Ego früher oder später zu überwinden. Es ist schade, wenn das Zeugnis der Gemeinde von Fall zu Fall getrübt wird, weil Jesus nicht mehr Herr ist. Das ändert aber nichts an dem Auftrag der Gemeinde, an ihrem Beispiel Gott zu verherrlichen. Und dann hat die Gemeinde noch eine andere Aufgabe. In Vers 9 schreibt Petrus, ihr sollt die Tugenden dessen verkündigen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu einem wunderbaren Licht. Jesus war es. Jesus war es, der die Gläubigen vom Verderben zum ewigen Leben berufen hat. Es ist eigentlich ganz natürlich, wenn Menschen das freudig weitersagen, was sie von Jesus Gutes erlebt haben und erfahren haben. Aber die Aufgabe umfasst noch mehr. Von den Fähigkeiten Gottes soll die Gemeinde immer und immer wieder berichten. Sie soll den verlorenen Menschen das Wesen und Wirken Gottes verkündigen, damit diese auch gerettet werden können. Die Gemeinde ist nicht von der Welt, aber sie ist in der Welt und darf daher das Schicksal von Verlorenen nicht gleichgültig sein. Ihr darf das Schicksal von Verlorenen nicht gleichgültig sein, weil es auch Jesus nicht gleichgültig ist. Weil aber Jesus durch seine Gemeinde in der Welt wirkt, ist es Aufgabe der Gemeinde, ihm auch hier zu dienen. Evangelisation und auch Missionen sind Aufgaben der gesamten Gemeinde und nicht Einzelner, denen das ein besonderes Anliegen wäre. Diese Aufgaben erfordern die ganze Kraft der Gemeinde, die ein Einzelner nicht aufbringen kann. Hierzu zählen die Verkündigung selbst, die Organisation, die Finanzierung und vor allem die Gebetsunterstützung, um nur die wichtigsten Dinge zu nennen. Wie unsere Gemeinde nach außen wirkt, hat sich über die Jahre immer wieder verändert. Das hing auch von den Gaben ab, die Jesus in die Gemeinde den einzelnen Geschwistern gegeben hatte. Friday Night, manche können sich noch daran erinnern, waren Evangelisationsabende für Freunde und Kollegen. Das Kirchencafé sollte Menschen erreichen, die Nachmittagszeit hatten. Vizefü war eine Kinderarbeit hier im Wohnring. Das ging zu Ende, genauso wie der Treffpunkt Christuskirche jetzt leider auch zu Ende gehen muss. Aber wir haben jetzt einen Gospelchor. Möge Jesus uns zeigen, wie wir diese Gaben nutzen können. Die herausragende Stellung der Gemeinde im Heilsplan Gottes und ihre Aufgaben geraten im Gemeindealltag leider allzu oft in den Hintergrund. Daher nochmals, die Gemeinde ist das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums. Amen.